Ich extra für euch in Schale geworfen. Genau wie du. Ihr Lieben, es ist schon interessant. Ich hätte beinahe nicht mitbekommen, dass ich heute predigen soll. Das hat nicht mehr viel gefehlt. Zufälligerweise habe ich nochmal meine E-Mails gecheckt und da stand ich drin. Und dann hat mich Victoria auch nochmal angerufen, damit ich es ja nicht vergesse. Ihr Lieben, ich möchte euch ein Wort weitergeben, so will ich mal sagen. Ein Wort, da habe ich mir die Gliederung sogar in meine Bibel reingeschrieben. Und ich weiß genau, die Predigt habe ich wahrscheinlich vor 40 Jahren schon mal gehalten. Und bei euch ist es sowieso egal, keiner hat die je gehört. Woanders muss man sich schon überlegen, ob man eine Predigt zweimal hält. Ne? Ich habe von einem Evangelisten gehört, der in einer Gemeinde gepredigt hat. Er war aber in der nächsten Woche auch nochmal dran, dann hat er dieselbe Predigt nochmal gehalten. Und da hat sich eine Schwester aus der Gemeinde gemeldet, sagt, lieber Bruder, das hast du doch vorige Woche schon gesagt. Hat er gesagt, jawohl, aber es hat nichts gefruchtet. Kann man auch machen, ne? Da muss man ein bisschen Humor haben. Gut, ihr Lieben, eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine sehr alte Geschichte, zu Zeiten des Propheten Samuel. 1. Samuel Kapitel 13 und Kapitel 14. Und da habe ich absolut nicht vor, die zwei Kapitel vorzulesen, die sind noch ein bisschen lang dazu. Ich möchte das aber nacherzählen und euch ein bisschen hineinführen in diese Zeit damals. Stellen wir uns vor, im Gazastreifen die Philister. Auf dem Gebirge Samaria und Judäa die Israeliten. Die Philister lebten in der Eisenzeit, die Israeliten in der Steinzeit. Also wirklich, so wie wir uns Steinzeit vorstellen. Und es war eine etwas total Leichtes für die Philister, die Israeliten zu unterjochen. Das haben sie auch gerne und mit Freuden gemacht. Und es steht in der Bibel, gerade in diesen beiden Kapiteln drin, dass Israel überhaupt kein Eisen hatte. Man fand auch keine eisernen Waffen, außer Saul und Jonathan hatte niemand eiserne Waffen. Nun frage ich mich bloß, womit die gekämpft haben. Wie David gegen Goliath mit einer Schleuder vielleicht, da haben sie aber üben müssen, um zu treffen. Ne? Und dann vielleicht noch mit irgendwelchen Bauerngeräten, mit einer Hacke oder sowas. Keine Ahnung, aber es war irgendwie lächerlich, was da die Israeliten aufzubieten hatten gegen die Philister. Ich lese euch mal vor, was über die Philister steht in 1. Samuel 13. Da heißt es, da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk so viel wie Sand am Meer. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas oberhalb von Beth Aven. Das muss man erst mal hören. Die Massen von Menschen, dann absolut moderne Waffen. Und auf der anderen Seite heißt es, aber in Israel fand sich kein Schmied. Und das ganze Land musste zu den Philistern, wenn sie ihre eisernen Werkzeuge schärfen lassen wollten. Das steht auch noch im selben Kapitel gegen Ende. Stellt euch die Situation vor. Es ist gerade so, als wenn Putin vor unserer Haustür steht und wir wollen mit dem Luftgewehr dagegen angehen. Ne? Wäre ja auch ein bisschen lustig. So müssen sich die Israeliten gefühlt haben, die hier auf einmal vor einer Übermacht standen, wo sie genau wussten, hier kommen wir nicht dagegen an. Und was macht Jonathan, der Sohn des Saul? Der bringt es doch tatsächlich fertig und überfällt so eine kleine Militäreinheit der Philister. Da schreibt meine Bibel, schreibt eine Wache, also das waren vielleicht so 20 Leute, und bringt die Leute um. Und jetzt werden die Philister wütend. Ja, jetzt geht's aber rund. Dann haben sie ihr Heer in drei Teile geteilt und das Land verheert. So, und Jonathan merkt relativ spät, was er angerichtet hat. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt? Die Leute laufen weg von Saul. Saul hatte auch 3000 Leute sich zusammengesammelt, um gegen die Philister, die wie Sand am Meer das Land überfluteten, dann zu kämpfen. Aber die liefen ihm weg. Von den 3000 Männern bei Saul blieben ihm am Ende nur noch 600 übrig. War ungefähr so eine Sache wie mit Gideon und den 300, ne? Dann bei Saul waren es 600. Und was wollte er mit 600 machen? Ja, ich glaube, der Saul wurde immer depressiver. Er hat schon gesehen, wie sein Land überhaupt nicht mehr existiert, wie die Philister die Israeliten ausrauben und umbringen und töten, und wusste nicht, wie er sich dieser Sache überhaupt entziehen hätte können. Er war in der Falle. Und was passiert? Sein Sohn haut ab, flieht auch. Nee, er flieht nicht. Er verschwindet heimlich aus dieser Gruppe der 600 mit seinem Waffenträger. Er war ja der Einzige neben seinem Vater, der eiserne Waffen hatte. Und die waren so schwer, dass er noch einen Waffenträger brauchte. Übrigens ein schönes Wort in der Bibel, das man schon hier mal ein bisschen näher beleuchten sollte. Jeder, der in einem geistlichen Dienst steht, braucht einen Waffenträger, aber mindestens einen. Einer, der mit dem Schwert umgehen kann, also mit dem Wort Gottes. Das Schwert ist eine geistliche Waffe unserer Bibel. Man muss sie kennen und sie gebrauchen können. Aber ich schweife ab. Das ist nur mal kurz, damit ich das nicht vergesse, die Sache mit dem Waffenträger. Vielleicht wäre das eine extra Predigt wert. Und dann sagt er zu seinem Waffenträger, komm, wir wollen es nochmal versuchen. Wir werden nochmal eine Wache der Philister angreifen, aber... Und jetzt kommt ein ganz toller Satz und den müsst ihr euch unbedingt merken. Er sagt zu seinem Waffenträger Folgendes. Er sagt, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das ist bei mir fett gedruckt. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Also egal, ob wir viele sind oder ob wir wenige sind, wir brauchen den Herrn. Es geht im Grunde genommen nur um den Herrn. Wenn du vor einer solchen Übermacht von Feinden stehst, ob im geistlichen Raum oder direkt sichtbar, das ist jetzt egal, du bist immer in der Defensive. Vor allem als Christ, als Gläubiger, du kannst nicht mit den gleichen Waffen kämpfen wie die Feinde um dich herum. Wenn du das tust, dann wirst du unterliegen, weil mit den Waffen dieser Welt sind wir nicht ausgerüstet. Wir sind mit geistlichen Waffen ausgerüstet. Und das muss uns immer bewusst sein. Und Jonathan hat das an der Stelle hier begriffen. Er sagt, wenn nichts geschieht, gehen wir unter. Aber wie? Da bleibt kein Volk Israel mehr übrig für die Zukunft. Und da ist dieses Wort, was er zu seinem Waffenträger sagt, so Gold wert. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Vor Gott ist es einfach egal. Und dann geht es weiter. Also dieses Wort, da habe ich mir schon meinen ersten Gliederungspunkt drüber geschrieben, Kühnheit. Das bezeugt einen Glauben an Gott und eine Kühnheit, das ist schon viel wert. Und ich denke mir, wir alle können bis zu diesem Punkt mitgehen. Wir können das genauso nachvollziehen, innerlich sagen, okay, das glauben wir nicht nur, wir sind alle gemeinsam davon überzeugt, dass es Gott nicht schwer ist, durch viel oder durch wenig zu helfen. Er kann. Ich werde nie vergessen, einen Spruch in Holz geschnitzt, in der Wohnung eines geretteten Alkoholikers, Johnny. Und da stand drüber, wunderschöner Spruch, also wirklich in Holz ausgearbeitet, Gott kann. Gott kann, mehr war da nicht zu lesen, das hat auch gereicht. Jeder, der diesen Spruch gelesen hat, der hat gewusst, der Mann, der das erlebt hat, gerettet zu werden vom Alkohol und sich so einen Spruch an die Wand hängt, der glaubt das wirklich. Das war ein tolles Zeugnis. Gott kann. Also Gott kann wirklich, das wusste damals Jonathan schon. Und sein Waffenträger wird mit hineingenommen. Er nimmt teil an dieser Begeisterung, würde ich mal an der Stelle noch nicht sagen, an dem Glauben, der sich hier in Jonathan offenbart. Aber ich würde weitergehen, ich würde sagen, Gott kann nicht nur, Gott muss. Wenn er sein Volk Israel retten will, hier muss er was tun. Und jetzt wird es spannend, was passiert jetzt? Jonathan hatte einmal einen Fehler gemacht. Er hatte die Wache der Philister einfach erledigt und hat nun gedacht, jetzt ist er der große Held. Nichts war. Ne? Jetzt flohen sie alle davon. Und da wird deutlich, für Jonathan auch deutlich, ich brauche mehr. Ich brauche die innere Gewissheit. Nicht nur den Glauben, dass Gott das kann, sondern die Gewissheit, dass er es auch tut. Und da antwortet ihm, als Jonathan ihm das sagt, wir machen es nochmal, sagt ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Also das ist schon mal schön. Alleine musst du nicht gehen. Ich bin mit dir. Und dann sprach Jonathan wohl an, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn dann hat der Herr sie in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Das ist der zweite Gliederungspunkt, ein Zeichen. Darf man sich ein Zeichen erbitten vom Herrn? Ihr Lieben, die Sache mit dem Zeichen ist ein zweischneidiges Schwert. Jesus hat das abgelehnt, als Satan ihn versuchte, er hat es abgelehnt, aus Steinen Brot zu machen. Er hätte es gekonnt. Aber er sagt im Grunde genommen, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Also ein Zeichen kann auch ausarten in eine Versuchung Gottes. Das kann richtig nach hinten losgehen oder aber es passiert gar nichts. Aber es kann auch anders kommen, in Zeiten höchster Not. Wenn du eine klare Führung brauchst und absolute Gewissheit, dann kannst du ein Zeichen bitten und der Herr versteht es und nimmt es an und erlaubt dir das. Wir kennen die Geschichte mit dem Vliesauslegen bei Gideon. Das ist allen bekannt, aber Gideon war nicht der Erste, der das tut. Im Grunde genommen war es Jonathan, der hier um ein solches Zeichen der Führung bittet, weil er wusste, wenn der Herr jetzt nicht mit mir ist, dann können wir alle einpacken. Und so geht die Geschichte dann noch interessanterweise weiter. Als sie sich nun aber beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Das ist meine Überschrift. Mein Predigtthema, raus aus den Löchern. Die Hebräer sind rausgekrochen aus ihren Löchern, sagen die Philister. Aber sie haben noch nicht gewusst, was das für sie bedeuten würde. Und vorher hat die Bibel geschrieben, das habe ich euch ja eigentlich unterschlagen, in 1. Samuel 13, Vers 6. Da heißt es, als die Israeliten nun diese drohende Gefahr der Philister vor Augen hatten, da sind sie nicht nur geflohen, sondern es heißt, die Männer, das Volk, die in Bedrängnis waren, verkrochen sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Wer schon mal in Israel war, der weiß, dass dieses Land mehr Gebirge ist als Ebene. Und dass es in diesen Gebirgen viele Höhlen und Felsen und Gruben und dergleichen gibt. Und die Israeliten, die dort lebten, kannten natürlich die verborgenen Höhlen und haben sich in diesen Höhlen versteckt und verkrochen. Und an anderer Stelle, aber auch in diesem gesamten Abschnitt, steht sogar geschrieben, dass einige Israeliten bis über den Jordan flohen, hinüber in die Wüste, also das, was wir heute Jordanien nennen. Also die hatten eine solche Angst, manche wussten gar nicht, wo sie überhaupt bleiben hätten können und sollen. Und die sich in die Löcher und Gruben verkrochen haben, das haben die Philister ja gesehen und gewusst, dass die nichts anderes mehr zu tun wissen, als einfach sich unsichtbar zu machen. Und die sagen nun zu Jonathan und seinem Waffenträger, siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und da geht es dann weiter in der Geschichte und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Kommt herauf. Und das war das Zeichen, um das Jonathan gebeten hatte. Wenn sie sagen werden, kommt herauf, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Und dann schreibt die Bibel, wie sie da hochkraxelten. Also das war so eine Felsklippe, so wird das in der Schrift übersetzt. Und Jonathan musste auf allen Vieren sich da nach oben jetzt bewegen und sein Waffenträger mit so einem riesigen Schwert hinterher. Und dann passierte Folgendes. Bei dem Hochklettern müsstest du normalerweise schon Angst kriegen. Da oben stehen vielleicht 20 Mann, wir sind zwei, wir kommen nie oben an. Ja? Müsstest du normalerweise Angst kriegen. Aber die Gewissheit, dass der Herr sie erhört hatte und der Herr dieses Zeichen beantwortet hat, das hat ihnen so viel Gewissheit gegeben, dass sie wussten, jetzt haben wir den Sieg. Sie wussten es einfach. Es war eine innere Glaubensgewissheit, die sie brauchten und die ihnen der Herr geschenkt hat. Wenn sie das nicht gewusst hätten, dann und es trotzdem noch gezweifelt hätten, hätte man ja können. Ja? Also das kann ja Zufall sein. Waren ja nur zwei Möglichkeiten, die hätten passieren können, entweder so oder so. Und das kann ja ein blanker Zufall sein, dass die nun gerade mal so geantwortet haben, da muss ja noch nicht Gott dahinter stehen. Und wenn Jonathan so im Unglauben geglänzt hätte, dann wäre wirklich nichts passiert. Weil der Herr wird Unglauben nicht belohnen. Er wird nur Glauben belohnen. Und hier war die Gewissheit so groß, dass es keinen Zweifel mehr gab. Jedenfalls nicht für Jonathan. Und ich bin auch sicher, dass sein Waffenträger angesteckt worden ist von dieser Begeisterung seines Herrn. So könnte man das sagen. Also auf einmal fiel die Siegesgewissheit, die Glaubens- und Siegesgewissheit auf diese beiden. Und sie wussten, der Herr tut Wunder. Er kann es nicht nur, er will es jetzt auch tun. Und er muss es auch tun, sonst ist es aus mit uns. So, und dann geht es weiter. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan, also die Philister, da oben, die fielen, als die sozusagen über die Kante hinüberkamen auf die Felsklippe und hinaufstiegen und oben waren, da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Und dann heißt es, waren etwa so 20 Mann. Das könnte ja noch alles im Verborgenen geschehen sein. Nur für Jonathan und den Waffenträger selbst ein fantastisches Gotteserlebnis. Aber das war es nicht. Auf einmal, und das habe ich mir schön gelb mit Signierstift angestrichen, auf einmal passiert Folgendes. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde. Und das ganze Kriegsvolk und die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Das ist es, was jetzt passiert. Auf die Vollmacht, die sich einfach darin zeigte, dass Jonathan und sein Waffenträger in der Lage waren, 20 Mann jetzt erstmal nicht nur unter ihre Gewalt zu bringen, sondern sie auch zu töten. Denn entweder sie oder wir, was anderes hast du dann nicht im Krieg. Ja? Tötet Jonathan und sein Waffenträger die Philister oder sie wären nie wieder nach Hause gekommen. Und deshalb muss Gott natürlich mehr tun. Das war sowas wie eine Initialzündung. Vielleicht haben sogar einige das von Weitem beobachtet. Was ist denn da los? Und es war ja oben auf dem Berg, konnte man ja gut sehen. Keine Ahnung, was da noch zwischen den Zeilen passiert ist, das wissen wir nicht. In jedem Falle heißt es, entstand ein Schrecken Gottes. Ein Schrecken Gottes. Also das heißt, hier fällt die Gottesfurcht auf die Menschen. Wenn Gottesfurcht auf gläubige Menschen fällt, wachsen sie über sich hinaus. Da werden sie stark und mächtig im Herrn. Und wenn Gottesfurcht über die Ungläubigen fällt, da fällt denen das Herz in die Hose. Da ist es vorbei. Wenn Gottesfurcht über die Ungläubigen fällt, ist das ein Gottesschrecken. Das ist nahezu schon das Gericht pur. Sie begegnen Gott und wissen, es ist aus mit ihnen. Da lebt eine Kraft auf einmal auf, die wir, weil wir darauf warten und die wir suchen, gern annehmen und die uns beflügelt, wenn wir in so einem solchen, und ich bin jetzt schon in der Übersetzung der Angelegenheit, wenn wir in einem solchen geistlichen Kampf stehen Und wir wissen, der Herr ist mit uns und wir wissen es wirklich. Wir glauben es nicht nur und hoffen es nicht nur und vermuten es nicht nur, sondern wir wissen es wirklich. Dann werden wir uns über uns hinauswachsen und die Kräfte Gottes werden uns zufließen und der Sieg ist uns so sicher. Beinahe hätte ich gesagt, wie das Amen in der Kirche. Ja, der Sieg ist uns so sicher, weil wir es wissen, übernatürlich wissen, durch den Heiligen Geist. Und das erleben die beiden hier auch. Aber diese Gottesfurcht, die jetzt fällt, die bleibt eben nicht nur auf den beiden, sondern sie bewegt sich. Übrigens, ein Erdbeben muss ja auch noch dabei sein. Das heißt, die Erde erbebte. Vielleicht war da wirklich ein echtes Erdbeben da. Und nicht nur so eine Sache, die durch die Kraft Gottes sich in eine Art Vibrieren ausbreitete. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ist ja völlig unwichtig. Jedenfalls ist passiert Folgendes, als die Wachen, die Wächter Sauls zu Gibea und Benjamin sahen, wie das Gewimmel der Philister hin und her wogte, da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt mal nach und seht, wer bei uns weggelaufen ist, wer bei uns fehlt. Und sie zählen nach und gucken und da ist es Jonathan und sein Waffenträger. Und jetzt begreift Saul auch etwas, nämlich, dass hier der Herr ein Wunder tut. Und was geschieht immer, wenn der Herr eingreift und die Feinde des Volkes Israel oder auch heute unsere Feinde jetzt unter seine Hand nimmt und richtet? Sie wissen nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Sie wissen nicht mehr ein und aus. Sie haben keine Richtig, hat mir jetzt gerade gefehlt, das Wort. Sie haben keine Orientierung mehr, genau. Und sie haben, sie kämpfen zwar, aber sie kämpfen gegen sich selbst, sie kämpfen gegen die eigenen Leute. Und dieses Durcheinander, dass jeder den anderen umbringt, das haben wir auch später mal, 2. Chronika 20, die Geschichte mit Josaphat, mit der Schlacht im Tal Josaphat, wo der König Josaphat vor seinem Heer Lobpreischöre hinstellt. Und dann ziehen sie zum Schlachtfeld, wo sie den Feind erwarten. Müsst ihr mal nachlesen, die Geschichte. Ja, da wusste der König genauso, dass er nichts mehr ausrichten kann gegen die versammelte Übermacht. Und deshalb brauchte es einfach dann die Gewissheit, dass der Herr handelt. Und die hatte vielleicht der König nicht so richtig. Ja, da hat er gesagt, okay, Lobpreissänger werden uns voranziehen und dann wird der Herr den Sieg bringen. So war das Jahrhunderte später eigentlich. Aber wir haben eben solche Geschichten immer wieder. Hier ist es so, dass die Philister sich gegenseitig umbringen und als Saul merkt, dass hier etwas läuft, was er gar nicht einordnen kann, da fangen an, die Israeliten aufzustehen und gegen die Philister zu kämpfen und sie verjagen die Philister und besiegen sie. Es gibt noch einen allerletzten Gliederungspunkt. Jonathan hat von der ganzen Geschichte, was dann im Lande passierte, gar nicht so sehr viel mitbekommen. Schreibt die Bibel dann auch. Es ist auch noch mehr, was ich euch jetzt gar nicht erzähle, weil der Text ist einfach viel zu lang. Müsst ihr mal wirklich alleine zu Hause heute Nachmittag vielleicht durchlesen. Ist ein spannendes Kapitel in der Bibel. Ist nicht so langweilig wie manchmal. Ne? 1. Samuel, Kapitel 13 und Kapitel 14. Und da, weil Jonathan das gar nicht mitbekommen hat, geht er nun mit seinem Waffenträger vielleicht so gemächlich wieder zurück zu seinem Vater und sie kommen an ein paar Wildbienen vorbei, also die wilden Bienen, die machen da auch Honig und er hat einen Stab in der Hand und sticht darin und dann leckt er sich den Stab ab und da heißt es, als er diesen Honigseim schmeckte, da glänzten seine Augen. Da strahlten seine Augen, heißt es sogar im alten Luthertext hier. Da habe ich mir noch einen Gliederungspunkt zum Schluss hingeschrieben, nämlich Herrlichkeit. Dieses ganze Thema endet mit der Herrlichkeit des Herrn über Jonathan. Ich möchte nochmal meine Gliederung wiederholen, weil ich denke, ich komme jetzt zum Ende. Einmal beginnt das Ganze mit Kühnheit. Der Herr kann durch viel oder wenig tun, ist egal. Dann kommt eine Bitte um ein Zeichen und es geht positiv aus. Es gibt eine wunderbare Führungsgewissheit, Glaubensgewissheit, Siegesgewissheit. Die 20 Philister werden getötet, aber nicht, weil der Waffenträger so toll das Schwert führen konnte, sondern die Philister gehen zu Boden. Sie werden schwach auf den Knien, sie können sich nicht mehr halten, sie können gar nicht mehr aufstehen. Und dann werden sie umgebracht vom Waffenträger, gar nicht mal von Jonathan. Und dann fällt eine Gottesfurcht über alle, die da sich im ganzen Land aufhalten. Das ganze Land wird von Gottesfurcht jetzt fast platt gemacht, möchte ich sagen. Die Israeliten wachsen über sich hinaus und werden Helden hoch 10. Und die Philister, die gehen in die Knie und sehen nicht mehr, was vorne und hinten ist. Und werden geschlagen. Und zum Schluss, der den Mut aufbrachte, dieses ganze Ding in Bewegung zu setzen, Jonathan, erlebt die Herrlichkeit Gottes auf eine ganz lustige Weise eigentlich genau genommen. Und das ist dann auch wirklich das Schöne an der ganzen Geschichte. Gott segnet seine Leute. Er belohnt sie. Er schenkt ihnen wirklich Freude, die, wie wir gesungen haben, die lange anhalten wird. Ich glaube, diese Freude hat Jonathan begleitet bis zum Schluss seines Lebens. Und das ist einfach ein wunderbares Ende dessen, was der Herr tun kann und was er bis heute tut. Er tut das nicht nur damals im Volk Israel. Er kann es genauso im Neuen Bund tun. Es kommt nicht darauf an, dass das Alte Testament nun etwa besser wäre oder schlechter oder das Neue Testament klüger und gescheiter oder was weiß ich. Das ist völlig unwichtig. Es ist derselbe Gott. Heute, gestern, damals und in alle Zukunft, in alle Ewigkeit. Wir haben es mit demselben Gott zu tun. Und die geistlichen Gesetze, die sich im Alten Bund hier nachvollziehbar finden, die wir entdecken können, die sind auch heute noch wahr. Wir können auch heute in dieser Kraft vorwärts gehen. Und diese Kühnheit und diese Glaubensgewissheit, das ist das, womit wir dann vielleicht einmal einen Missionsdienst vorbereiten können. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was kommen muss in unserem Herzen. Die Sicherheit und Gewissheit, dass wir nicht etwa nach dem Satz leben, oh, entschuldigen Sie bitte, dass ich gerade hier bin. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Verzeihen Sie bitte. Ne? Ich möchte Sie doch mal kurz belästigen. So, völlig. Das macht uns unmöglich und ist auch unserer unwürdig. Ja, ja, also so sollte es nicht sein. Vielleicht ein letztes Wort noch, einen letzten Satz zum Schluss. Vor Jahren bin ich einmal in einem Auto hinterhergefahren. Und da war ein Aufkleber hinten dran und den Aufkleber konnte ich erst nicht lesen, musste ich richtig nah ranfahren. Aber wisst ihr, was da drauf stand? Wenn dein Gott nichts taugt, nimm meinen. Kennt ihr diesen Spruch? Ja, ist schon uralt. Möchte man sich wieder mal ins Auto kleben. Wenn dein Gott nichts taugt, nimm meinen. Einen solchen Gott haben wir und der Herr muss es uns manchmal wieder in Erinnerung rufen. Seid gesegnet. Amen.